Und mach das mal auf die Playlist. Was ist da los? Eingeschlafen? Nein, umgekippt. Da klötert das.
Nee, das ist der Kühlschrank. Chewbacca.
Klopfkäfer im Kühlschrank.
Ja, vielleicht ist da irgendwie wer drin, den du noch nicht befreit hast.
Oh. Wer kann das sein? Wer kann das
intim sein? Ein Poltergeist, der hier auch die ganze auf die laute Heizung im Keller wirft oder so.
Das kann durchaus sein. Stimmt.
Das hörte sich doch gerade so an.
Ja.
Erik, du bist ja ganz sicher, dass es der Kühlschrank ist.
Ich bin mir ganz sicher, es gibt keine Deutung hinter dem Kühlschrank. Da sind schon einige meiner Gäste verschwunden. Warum, Erik, weiß ich nicht.
Was ist das?
Die werden von dem Kühlschrank automatisch in Wildschweinpastete.
Wildschweinpastete rum. Geh mal zur Seite.
Sag mal, die hast du Christian gesehen?
Ich glaube, der ist gerade im Kühlschrank verschwunden.
Der kommt morgen wieder raus. Da gibt's, und zwar hat er, wird er verarbeitet zu, man wird immer zu dem verarbeitet, was man gegessen hat. Frischkäse. Christian hat nämlich unseren Frischkäse gegessen. Und das, da wird man dann zack, landet man im Kühlschrank und wird zu Frischkäse verarbeitet. Und wie kriege ich jetzt den Bogen bitte? Zum Glück müssen wir nicht irgendwie nach alten Mediengesetzen an- oder überleiten, denn nee, ich habe mal einen Song gefunden. Ich hätte gerne Disco Inferno.
Disco Inferno, ja.
Ich hätte gerne ein Inferno. Ein Disco Inferno. Ja. Zumal wir das ja auch, ihr hattet das vorhin angesprochen, wir werden, ich glaube aber tatsächlich, wir werden das Disco Inferno in uns entfachen müssen. Auf Amilderntor entfacht da nichts dieses Jahr.
Ich finde, wir imaginieren lieber alle, dass dieses Corona-Drama nun endlich mal ein Ende nimmt. Und
du meinst,
du willst einen Impfstoff und der sorgt dafür,
nein, dass... Nein, ich will ein blödes Medikament, was auf einmal wirkt.
Sowas wie Cetirizin oder sowas.
Ja, irgendwas, ja, sowas Scheuertes.
Irgendwas, was es schon
Allergiker, so ein Allergiker-Medikament, was keinem, was alle müde macht.
So Riders. Dann
sind wir alle so ein bisschen...
Riders oder
Snickers. So ein bisschen drauf, als ob wir LSD, was geraucht hätten.
Das wäre doch... Genau. Ja, das eigentlich irgendwas, was eigentlich verboten ist, dass es plötzlich phönixmäßig auf genau. Die Corona-Welle und
alles. Aber wir müssen alle LSD nehmen, um Corona zu bekämpfen, was dann wohl passieren würde.
Da bin ich auch gespannt. Disco Inferno, denn lagen wir ja gar nicht so schlecht. Also ich habe Disco Inferno, was hast du nochmal?
Da wieder, dann haben wir auch gleich mal einen anderen Song, den wir uns da vorstellen können.
Finde ich sehr gut.
Doch, die Vorstellung ist aber ehrlich gesagt herrlich.
Ja. Also mir hat jemand erzählt, dass er auf LSD sich eine ganze Nacht mit dem Musikwesen unterhalten hätte und dass er bis heute fest davon überzeugt ist, dass das auch so war.
Das ist der Typ, der jetzt in deinem Kühlschrank
wohnt. Das ist der Typ, der in meinem Kühlschrank wohnt.
Also
und
die Gäste wissen, Müll halt.
Wahrscheinlich ist er zum Musikwesen geworden. Und aus dem Kühlschrank kommt aber kommen diese, in unser komisches Gehör kann eben nur knacken. Im Grunde genommen sind das Sinfonien, die da rauskommen. Wir hören sie nur nicht. Wir hören nur Knacken.
Das Knacken mache ich jetzt mal auf die St. Pauli-Pop-Playlist sozusagen.
In der Garda da wieder? Da glaube ich noch nicht, oder?
Doch, hatten wir auch schon drauf. Echt? Tatsächlich. Ich glaube ja.
Ich guck langweilig, ne? Immer dieselben. So, was gibt denn sonst noch psychedelischen Hymnen?
Ich muss erstmal hier Joy Division, sonst weiß ich nachher nicht mehr, was ich machen wollte, dass ich das direkt parallel einmal drauf lege.
Ja, ich hatte mal im Interview so eine Frau, die so eine Frauenband aus dem Zappa-Umfeld gebildet hatten und die hat eigentlich die ganze Zeit nur über LSD geredet. Miss irgendwas. Kannst du mal eben Zappa Frauenband eingeben? Also Frank Zappa und der hatte so.
Muss ich einmal kurz raus aus Spotify.
Und die hat uns stundenlang die absurdesten Geschichten von ihren LSD-Erfahrungen im Interview erzählt und konnte auch kaum über irgendwas anderes reden, aber das war trotzdem hochinteressant natürlich. Und gleichzeitig über die Hippie-Zeit in San Francisco. Das war Sex and Pop Folge 1, wo wir auch den wundervollen Thule Kupferberg von The Fax, die kannst du auch, also Fax schreibt sie als F-U-G-S, die waren aus New York und Thule Kupferberg lebt leider nicht mehr, aber der war dann auch schon so um die 80 im Interview, hatte kaum noch Zähne, ganz lange Haare, weit offenes Hemd und erzählte wirklich wundervolle Geschichten und das war irgendwie schon ein toller Interviewpartner und so Fax waren auch so aus einer psychedelic, aber kabarettistischen Ecke.
Mothers of Invention.
Doch, das waren die, glaube ich.
Das ist die Zappa
ja.
Band.
Und da
war ich,
sie hatte rote Haare, weiß nicht, und die Mothers of Invention müssen wir dann aber auch mit auf unsere Playlist packen.
Machen wir.
Wie verbinden wir denn das jetzt mit dem Profikader? Was wünschen wir uns denn da für eine Entwicklung? Wir müssen
jetzt ja alle ständig LSD nehmen, um Corona zu bekämpfen. Dann stell dir mal vor, was da für großartige Fußballspiele bei rauskommen.
Weil, der Rasen redet ja plötzlich auch mit dir. Und der Ball und alles wird lebendig.
Und sie haben Visionen und merken, dass wir eigentlich alle eins sind. Ein einziges göttliches Bewusstsein. Und das stellen sie im Spiel fest und können gar nicht mehr gegen irgendjemanden spielen.
Wollte ich gerade sagen, das Gegeneinander, also das Tore schießen um den anderen, das geht dann ja gar nicht mehr.
Sie in the Sky with Diamonds fangen sie an zu singen und machen da eher irgendwie so Sit-ins und feiern Orgien auf dem Platz und stellen einfach fest, wir sind alle eins.
Es ist im Grunde genommen eine ganz große, ein ganz großer Wunsch von uns, dass man diese lebensverlängernde Maßnahme von Profifußball-Geisterspielen, das ist ja eigentlich nichts anderes als das. Wir liegen jetzt quasi auf der Intensivstation an so Schläuchen, sind eigentlich schon gegangen und hoffen, dass uns das LSD wieder zurück ins Leben bringt.
Also wir sind eigentlich im Koma.
Wir sind eigentlich schon am Ende einfach. Wir sagen, wir funktionieren nur noch. Die Maschine pumpt sozusagen Sauerstoff in die Lungen und
Wachkoma.
Und im Grunde genommen auch um popkulturell ist das natürlich echt dunkle Seite der Macht.
Sieht.
Dunkle Seite der Macht, die wir gerade hier mit okay, ich bin dein Vater. die wir natürlich tatsächlich gerade bespielen mit diesen Geisterspielen und das muss natürlich aufgelöst werden, so etwas wie, dass sich die Spieler einfach sagen, so ein Humbug machen wir aber nicht mehr mit. Sondern wir nehmen jetzt alle LSD und umarmen den Rasen und uns auch und die Tore und das und uns, weil wir natürlich.
Dann machen sie Musik und wir raven stattdessen alle im Stadion.
Das heißt, es gibt für die Neuzugänge tatsächlich auch nicht mehr den Stadtteilrundgang, oder?
Weil dann, der Stadtteil. Die Rundflüge gibt es.
Stadtteilrundflüge. Ich war heute auf dem Flughafen in Heist. Also von da aus könnte man gut starten, den Stadtteilrundflug.
Stadtteil-Rundflüge,
über St. Pauli rüber.
Rundflüge und sozusagen das Verschmelzen mit dem Stadion und mit im Grunde genommen gibt es ja dann auch gar keine Entfernung mehr. Also wir können ja egal, also alle St. Paulianer der Welt, wenn wir alle sozusagen um 15.30 Uhr am Samstag
die kommen alle mit dem Rundflug. Die kommen alle mit der Cessna von Matthias Rost und landen auf dem Heiligen Geistfeld.
Das ist denn deine Vision, kannst du gerne haben. Ich würde mir eine andere wünschen, aber im Grunde genommen kann auch der FC St. Pauli Fanclub in Sao Paulo mit Henk Fehrmann zusammen auch irgendwas Neues bilden. Ich meine, das Bewusstsein ist ja verbunden und durch LSD und vereint. Und
hat eigentlich den Traumwelten geöffnet. Also jetzt wollte ich nur nochmal die Brücke zum Anfang schlagen.
Ja,
das ist
sehr ja
sowas, gut. Sowas ist wie eine Auflösung der Grenze zwischen bewusst und unbewusst in Alleinheit sozusagen.
Der Kühlschrank krummelt wieder.
Ich glaube, das ist jetzt was anderes.
Das ist Gabi oben.
Ach so.
Übrigens.
Sitzt Gabi von oben im Kühlschrank?
Das ist Gabi. Die hat, glaube ich, auch einen Kühlschrank. Rammstein. Ich habe tatsächlich gerade über...
ich glaube, ich mache mal einen Song, der so heißt Gabi von oben.
Ja, das
gibt doch irgendwie ein Gabi wartet im Park oder irgendwie sowas. Gibt es als Song?
Klingt so, wenn nach Ärzte oder Bernd Begemann oder Antwort oder irgendwie sowas.
Es gibt da irgendwas. Was hier zu hören, tatsächlich, genau. Ja, haben wir jetzt eigentlich gerade Lucy in the Sky with Diamonds mit aufgenommen?
Haben wir schon.
In die Playlist, gut.
Wie heißt denn noch der 90er Jahre Sänger aus Deutschland, der diese schwarzen Haare immer so lang hatte? Der auch.
Gildo Horn, oder?
Nee.
Thomas Anders.
Schwarze Haare.
Thomas Anders, Nora.
War so Pop. Der hat immer alle Journalisten verprügelt, weil er immer drauf war. Den hatte doch Gabi auch, wo wir gerade über Gabi gesprochen, den hatte Gildo doch Horn. Gabi auch, wo du Rammstein meintest, sozusagen Rammstein und den hatte sie am Wickel und musste immer irgendwie mit ihm zu...
Zum Anwalt.
Zum Anwalt, also erst zu Journalistengesprächen und dann zum Anwalt.
Was sich erst da legte, als sie zusammen LSD genommen
haben. wer war das, weiß das so genau. Aber,
also es war Mann. Nicht Thomas Anders, es war nicht Gildo Horn, das muss noch irgendjemand anders mit langen schwarzen Haaren gewesen sein.
Nee, nicht lang, sein. Sondern hier so einfach so wie so ein Vorhang runter.
Das fällt mir nur bringt übrigens im Podcast nicht so ganz viel.
Wenn ich das so zeige, ne?
Also, aber das sieht so aus, als wenn du gerade den Sänger von Human League nachmachst in Phil Oakley. Dann können wir
tatsächlich den von den Blow Monkeys.
Philipp Bohr, jetzt weiß ich wieder.
Philipp Bohr und Voodoo Club.
Aber das war 80er doch eher, oder?
Ja, aber der war ja, der war in den 90ern ja auch noch da.
Ja, aber ich fand, der war
immer
überflüssig.
Dann müssen wir noch mal abstimmen. Aber ich würde jetzt auch mal Dr. Robert und Blow Monkeys auf die Playlist.
Das finde ich sehr schön.
Dig in your scene.
It doesn't have to be this way oder so ähnlich.
War ich auf einem Konzert im Docks seinerzeit.
Na, das ist schon auch viel besser als sein Ruf, finde ich. Ich finde ja, diese ganzen Champagner-Sozialisten nannte man sie ja damals auch, zu denen aus Style Council gehörten und so. Also ich fand die ja eigentlich ganz cool. Ne? Heaven 17 waren eigentlich auch so Champagner-Sozialisten.
Oh, bei Willi geht gerade das Herz auf.
Nee, das geht gerade wieder zu, weil tatsächlich, ich hatte ja Konzertkarten, die sollten jetzt irgendwann stattfinden, diese ganzen Konzerte. Und jetzt ist tatsächlich von den, ich sag mal, ich hatte eine Handvoll Konzerte und jetzt sind zwei, die mir sehr am Herz liegen, sind tatsächlich aufs nächste Jahr geschoben worden, an demselben Abend. Was ist das denn bitte für ein Zufall?
Das eine war Heaven 17. The Voice of
Buddha. Being Bold kann man natürlich auch draufsetzen. Ich glaube, das habe ich aber auch schon drauf. Human League, Being Bold. Das ist die klassische Erik macht den Vorhang auf mit seiner Handbewegung, die Podcast-Zuhörer natürlich nicht sehen.
Habt ihr Lieblingslieder aus den Nullerjahren?
Nicht viele.
Weil ich überlege immer, was da überhaupt bei mir musikalisch hängen geblieben ist und frage mich dann immer, ob ich da eigentlich schon zu alt war, um noch Neues aufnehmen zu können.
Wieso, du bist 27? Permanent.
Naja, eben. Seit 27 habe ich auch nichts mehr dazugelernt, im Grunde von den nächsten 27 Jahren, die dann noch kamen. Aber ich habe mal ernsthaft drüber nachgedacht.
Was waren so die Nullerjahre?
Also es gab ein Album von Rufus Wainwright, was ich total geliebt habe.
Sag mal, war das nicht diese ganze Acid-Jazz-Zeit? Da haben wir eine ganze Menge, die ich gut fand.
War aber eher 90er
Acid-Jazz. Ja, war das Jazz, ja. 90er?
Also aber das in Nullerjahren, da waren eher so Bright Eyes und solche Acts auf einmal ganz groß und ganz viel so Amerikaner-Kram. Und es gab immer wieder so, und klar, auch sehr viel R&B, was ich so.
Ja, das natürlich. So, und wann war diese Britpop-Welle? Die fand ich auch noch gut. War das nicht auch noch?
Das war in den 90er. Na, das ist ja das Verrückte, dass man bei den Nullerjahren manchmal noch nicht mehr weiß, woran man denken soll. Und was ich hoch und runter gehört habe, war dann nicht zufällig Johnny Cash, diese American Recordings. Was aber ja nun auch nicht unbedingt zukunftsweisend war, obwohl seine Version von Hörte natürlich bis heute eine der großartigsten.
Ich weiß eine Band der Nullerjahre, die mich sehr beeindruckt hat.
Nein, sag's nicht.
Sisters?
Ja, stimmt. Die waren eigentlich cool, ja.
Die waren Nullerjahre, die fand ich großartig.
Ja, war ich auf dem Konzert? Mit dir zusammen, Erik, tatsächlich, oder?
Nee, ich habe die nie live gehört. Oder habe ich
die hatten wir damals auch ganz vielen Tracks, weil natürlich Frank Ilgener die sofort, den man hier ruhig lobend erwähnen darf, rausgehört.
Für meine Kinder natürlich und im Grunde genommen, aber auch würde mich interessieren, was du popkulturell dazu sagst, Herr Professor. Herr Doktor,
ich hab ihn überhaupt noch nicht
das würde mich interessieren, was du zu Miley Cyrus sagst. Denn die ist ja Nullerjahre.
Ja, ich habe mich mal irgendwann kurz mit der beschäftigt und dann habe ich gemerkt, irgendwie so ein Gefühl zu haben, ich habe das alles schon mal erlebt und habe mich dann lieber mit Saxophon beschäftigt. Ich antworte ehrlich, ich habe ja deswegen aus der Drecksleitung bin ich ja auch rausgegangen, ja, weil ich irgendwann einfach mal völliger Quatsch in meinem Alter da noch irgendwie in so einem Popkulturmagazin Trendsetter sein zu wollen, weil ich natürlich auch vieles an schon mal dagewesen höre, was für andere Leute völlig neu ist, weil sie es gerade erst entdecken. Und das war übrigens selbst bei dem Tarek-Interview so, dass das so bestimmte Dinge, wo ich dann irgendwie sagte, sag mal, haben wir das nicht damals, als wir Foucault gelesen haben, habe ich dann gedacht, was für ein Quatsch. Also was maße ich mir hier an? Ich meine, und das hatte ich tatsächlich, irgendwann habe ich das in der Musik auch gemerkt, dass ich auf so einen Simon Reynolds Retromania-Trip lande, dass ich denke, das hat es doch alles schon mal gegeben und aber völlig überhaupt nicht peile, dass als wir damals irgendwie angefangen haben in den frühen 80ern, wir ja auch schon lauter Revival-Kult
dass das unterwegs alles waren. Auch schon auf den...
Und Willi zum Beispiel ist damals auch total auf Shaken Stevens abgefahren und...
War das ja der Typ mit Stand and Deliver? Warte mal, den fand ich wirklich gut, der so piratenmäßig aussah. Ach nee, das war Adam Ant.
Den aber fand Shaken Stevens, erinnerst du dich bestimmt dran.
Und, ja, das war auch alles sehr schwarz-weiß. Ja.
Es gab da schon so ein Rock'n'Roll-Revival, wo auch die Stray Cats, also Shaken Stevens war ein gemeines Beispiel, aber ja. So.
Da hat mir immer der Zugang gefehlt, tatsächlich. Also
zu den Stray Cats?
Ja.
Ich fand die damals so ganz geil. Aber sowas wie Petticoat tragen und so, das war ja selbst bei so Idealhörern auch immer eine Zeit lang angesagt. Und die Leute sind auf einmal in Heinz Erhardt-Film gegangen, haben alle 1, 2, 3 mit Lilo Pulver sich angeguckt.
Ja, das kann man ja so noch machen. Also
das war ja auch gut, aber ich meine, es war natürlich trotzdem auch Retro. Und es fing damals mit The Feld und so, die hatten wieder Frisur wie die Beatles. Also
großartiges, also das großartiges erste Feld-Album, großartig.
Die können wir gerne auch mit auf die Liste nehmen, aber Shaken Stevens bitte nicht.
Also mich würde tatsächlich genau die Sparte erinnern, war das Nullerjahre Feld und solche Geschichten?
Nee, so Feld war 80er Jahre, da habe ich doch im Schädelspalter damals eine Plattenkritik sogar zu
geschrieben. Feld und wie großartig fand ich bitte Cleaners from Venus.
Ja, aber was ich ja eigentlich sagen will, dass ich dann irgendwann auch gemerkt habe, ich peile gar nicht mehr, wie man das so wahrnimmt, wenn man nicht schon mal in den 80ern so Feld gehört also, hat.
Die Nullerjahre waren auf jeden Fall diese Pop-R&B-Kultur mit Katy Perry, solche Geschichten, gehe ich mal von aus.
Craig David haben wir damals noch ganz viele zum Beispiel
gehört. Justin Timberlake geil, ist Justin auch so ein Timberlake. Kind der Nullerjahre, würde ich sagen.
Ja, aber den haben wir ja damals schon bei Inzing abgefeiert.
Der, also als diese
Jochen Tumsi für Bravo TV in der Pizzeria in Orlando gedreht haben und Justin Timberlake mittendrin und keiner mehr wusste, was man in diesem Beitrag bei Bravo TV noch über Inzing sagen sollte, weil es in der dritte innerhalb von 3 Wochen war und auch Inzing in dieser blöden Pizzeria in Orlando saßen und schon alles, was in ihrem 17-jährigen Leben bis dato erlebt hatten, so oft erzählt hatten, dass dann irgendwann die Beiträge surreal wurden, die in Pizzeria, und da war Justin Timberlake ja schon mit dem Mang, so mit I Want You Back und
da seid ihr auf die Idee gekommen, den Jungs LSD zu geben, damit sie ein bisschen was zu erzählen haben.
Genau, und als sie das dann abgesetzt haben, bildeten sich erste Anzeichen von Corona-Gefahr weltweit, vor allem bei den InSync-Fans, und das ist irgendwie ja das ist ja einer der Gründe, warum die K-Pop-Fans jetzt immer gegen Trump agieren.
Wohnt Justin Timberlake nicht in einem großen Kühlschrank? Er hat sich, glaube ich, den größten Kühlschrank der Welt gekauft und wohnt in dem jetzt.
Also der wohnt doch in deinem. Also das Klopfen ist so rhythmisch, das kann nur... Das ist
ganz klarer Justin-Style sozusagen.
Das ist Justin-Style, aber tatsächlich wohnt da Robin Williams Nachgeburt.
Die Plazenta.
Die Plazenta von Robin Williams liegt in meinem Tiefkühl. Also wenn ihr wollt, können wir aus der auch noch lesen. Aber ich glaube, die hat nichts über das Jahr 2021 zu sagen. Das sind dann eher Retrospektiven, die wir da veranstalten.
Also ich habe jetzt tatsächlich mal so ein bisschen gegoogelt. Da sind tatsächlich ein paar Sachen, die ich auch gut finde.
Liebe diesen Podcast. Wir haben keine Drogen genommen, außer ein Bier getrunken zu haben.
Also Eminem, Beyoncé, Chemical Brothers, Jay-Z, Black Eyed Peas, das ist schon alles sehr...
Also tatsächlich würde ich einzeln mal auf den, wie wir auf die Nullerjahre gekommen sind, weiß ich jetzt gar nicht, vielleicht wiederholt sich ja irgendwas jetzt in 20 Jahren. Bei mir
auffiel, dass ich mich ja nicht erinnern kann. Also dass ich da wahnsinnig viel Musik gehört habe, aber sehr wenig hängen geblieben ist.
Es ist auch jetzt nichts, also ich meine, das sind so Künstler wie Pink, Alicia Keys, das sind alles, ja, Amy Winehouse, okay.
Also Rufus Wainwright, der war für mich tatsächlich irgendwie nochmal sowas Bahnbrechendes auch. Gerade dieses Album Poses hieß das, glaube ich. Du kannst gerne hier Cigarettes and Chocolate Milk von Rufus Wainwright,
das liebe ich. Ich würde auch von Craig David gerne nochmal aus seiner Two-Step Musikrichtungszeit.
Was der hat auch geile Sachen gemacht. Also
ja, das der hat unglaublich tolle Stimme.
Wirklich dolle. Und ich habe damals auch wirklich viel Bright Eyes und diese Geschichten gehört, aber im Grunde genommen ist da ganz wenig hängen geblieben, außer dieses Digital Ash in a Digital Urn. Das war noch irgendwie wirklich ungewöhnlich. Aber da war ja wahnsinnig viel so Retro. Klar, Amy Winehouse, ja.
Ja, Amy Winehouse.
Aber selbst so. Amy Winehouse ist natürlich, war ja irgendwie auch, aber sowas von Retro. Das ist ja hier Simon Reynolds, Retromania, deswegen, also das ist jetzt überhaupt nichts gegen sie oder ihre Musik. Und Back to Black ist natürlich bahnbrechend. Und hier, Fuck Forever, Baby Shambles.
Baby Shambles, stimmt.
Wen du komplett vergessen hast, Willi, ist Daft Punk.
War das auch Nuller?
Würde ich sagen. Also,
das nicht 90er schon?
Ich meine, es ist Nullerjahre.
Guck doch mal eben.
Das war, als wir immer nach, da waren die Kinder nämlich schon am Leben, da sind wir nach Mallorca geflogen und haben diesen Film da geguckt, diese Oper, die sie da als Science-Fiction-Film gemacht haben.
Stimmt.
Das fand ich schon, das war schon was Neues auch. Das war jetzt nicht einfach nur die 90er Jahre nochmal aufgenudelt, sondern das war neu.
Dann gucken wir doch mal, dass es auf die Playlist
Wie setzen. Ist noch die Bestito-Band?
Gossip.
War Gossip schon 10er Jahr oder war das 0er Jahr? Die waren natürlich auch außergewöhnlich, tatsächlich. Und es wird bestimmt wahnsinnig viel im Hip-Hop gegeben haben, wo ich mich immer schäme, dass ich es nicht mitkriege, was gar nichts gegen den Hip-Hop ist, sondern gegen mich.
Also, natürlich. Also sowas wie Jay-Z oder so jetzt, was ist kommerziell, Eminem und Aiken und wie
Kendrick sie alle Lamar und ich steige dann ja wieder ein paar Kamasi Washington. Und
ja, ich glaube, das ist doch später. Das ist doch später, kann man sie überschenken und Kendrick Lamar.
Ja, aber ich meine, nichtsdestotrotz, also was ich ja nun eigentlich irgendwie, es fiel mir einfach mal neulich auf, das hätte ich jetzt meine Superhits der Nullerjahre sagen sollen, obwohl ich da Tracks geleitet habe, wäre da irgendwie relativ wenig übrig geblieben.
Also das ist jetzt rückblickend bei mir, wenn ich das so durchblätter auch, genau die Zeitspanne oder das Zeitfenster, das ich jetzt am wenigsten vermisse, ehrlich gesagt. Also jetzt außer einzelne Highlights.
Auch so Acts wie The Darkness oder so, die dann auf einmal, wer weiß nicht, wie gefeiert wurden. Die waren einfach total blöd, irrelevant und gut, die White Stripes, da kann man ganz lange drüber diskutieren, ob die relevant waren oder für mich nicht, andere finden schon. Aber es war doch im Grunde genommen.
Ja, also es gibt auf jeden Fall aus der Zeitspanne nicht viel, wo ich jetzt sagen würde, wow, war ja ein ganz weiter Wurf, ganz großartig. Also da gibt's in Zeitfenstern nach vorher und nachher deutlich mehr. Wie sind wir jetzt auf die Nullerjahre gekommen?
Einfach eingeworfen. Weil
warum machst du sowas?
Na wieso? Vielleicht war das jetzt so schrecklich, darüber nachzudenken?
Nein, im Gegenteil. Also ich fand's spannend, weil wir natürlich jetzt auch.
Also ich bin da im Stadion gelandet in den Nullerjahren und wir haben geile Pokalspiele damals gehabt und
ist jetzt nicht dieses Jubiläum auch 20 Jahre Pokal mit
nee das
oder war das 10 Jahre mit diesem,
also wir sind tatsächlich
mit diesen B-Teams, also mit dem,
nee, das war später.
Das ist auf jeden Fall kein rundes Jubiläum.
Also wir starten jetzt in 20 Jahre Jubiläum der Aufstiegssaison in die erste Liga mit Demut. Weil das war ja meine erste Saison. Also am 8.9. hatte ich mein erstes Spiel gegen die, da haben sie gegen die Stuttgarter Kickers 4-0 gewonnen, nachdem sie vorher schon das erste Heimspiel 5-0 gegen Mannheim und davor auswärts gegen LR1, glaube ich, 6-3 in so einem ganz absurden Spiel. Das war diese Mannschaft mit Meckle und Marcel Rath und Markus Lotter, der ja irgendwie auf seine Art großartig war, obwohl alle ihn so hassten, wenn er im Winter noch Handschuhe angezogen hat auf dem Platz. Der aber manchmal so einen Freistoß getreten hat wie gegen Nürnberg, das vergisst man in seinem Leben nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Und die Saison, die jährt sich jetzt zum 20. Mal.
Genau, und das war doch die Saison.
Das war die Wir waren Absteiger Nummer 1, wo die auch gerade diesen Film nochmal hochgeladen haben über den Verein.
Gab es da nicht auch diesen besagten Weltpokal oder war es 2001?
Ja, das war dann ja das nächste. Also das war ja gegen die Bayern erst, als wir dann aufgestiegen waren, überraschenderweise.
War das nicht in der
das war das 2002. Erste Spiel nach Im Februar sicher? 2002.
Ich hätte jetzt gesagt 2001.
Nein, das stimmt aber nicht. Der,
das stimmt aber nicht. Also tatsächlich auch in dieser Saison, wo man jetzt, wo sie jetzt halt diesen Weltpokal halt irgendwo wurde da ausgespielt. Ich glaube immer in der Winterpause.
Das war der 16.02.2002.
Wir nicht.
Oder, aber so um den Dreh zumindest.
Da gibt's doch so viele
oder T-Shirts. Oder 16.02. Das müssen wir jetzt nochmal googeln. Das ist natürlich peinlich, das Datum nicht genau zu wissen, weil das jedes Jahr wieder gefeiert wird. Aber ich war im Stadion. Immerhin.
Ich war nicht im Stadion. Ich hatte Sabbatical von St. Pauli. Also genau wie jetzt eigentlich auch. Ein Corona-Sabbatical. Hatte ich Anfang der Nullerjahre tatsächlich auch so ein, ist so mein Blind Spot, mein blinder Fleck. Deswegen weiß ich auch nicht, wann das war. Aber du musst aufpassen, wenn du in Fledermäusen liest, da wird man sehr besserwisserisch von. Die sind da irgendwie komisch drauf, die Fledermäuse. Musst du aufpassen.
Habt ihr denn diesen Clip bei Twitter gesehen, wo man die mal gedreht hat, umgedreht? Also
ja, fand ich großartig.
Das, ich also, das weggeschmissen, kann man, das ist derartig komisch.
Ich war...
Ich hab's nicht gesehen.
Also ich habe gedacht, das kann doch nicht sein.
Na, die
das
hängen ja eigentlich so mit dem Kopf nach
und
unten.
Und die standen Gitter. Dann so... Und
dann also, haben sie einfach das Bild umgedreht. Genau. Dass das denn so aussah, als würden sie so stark sind, wenn sie sich eigentlich da
im von Gitter zu Gitter... Ja, vor allem auch diese Bewegung, das war... Ich habe gedacht, das könnte
nicht auch wie die ihre haben. Mäntel, das ja, sah ja dann wirklich aus, ja. Ihre Flügel so auf und zu machten. Und also das war zum Brüllen komisch. Und da war noch so ein Goss-Song drunter gelegt und noch so ein Kommentar auch dabei. Das ist, wenn ich mit meinen Freunden in die Goss-Disco gehe, so. Aber das sah wirklich zum Brüllen. Das musst du jetzt eigentlich verlinken mit, weil.
Das verlinken wir und stellen uns beim Ansehen, stellen wir uns die Mannschaft des FC St. Pauli auf Stadtteilrundflug vor.
Wir haben auch hier mittlerweile jeden Faden verloren, ne? Und sind
also den Faden, den es sich gab, haben wir auf jeden Fall verloren.